Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Corona aktuell, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich spreche hier mit Mitgliedern und leitenden Mitarbeitern der Bundesregierung über das, was in der Corona-Krise passiert. Wir haben in den vergangenen 10 Folgen schon über die Pandemiebekämpfung, Wirtschaftshilfen, den Rücktransport von Deutschen aus dem Ausland oder über die Tracing-App gesprochen. Heute geht es um Entwicklungshilfe in Corona-Zeiten. Mein Gast ist Maria Flachsbarth. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ. Maria Flachsbarth ist schon die zweite Tiermedizinerin, die ich hier bei Corona aktuell zu Gast habe. Vergangene Woche war Veronika von Messling hier, Abteilungsleiterin im Forschungsministerium. Also, auch Maria Flachsbarth hat in Hannover Tiermedizin studiert, auch promoviert und hat dann dort in der Tiermedizinischen Hochschule gearbeitet. Seit bald 18 Jahren ist sie CDU-Bundestagsabgeordnete und war auch schon parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Seit 2018 ist sie im BMZ. Guten Tag, Frau Flachsbarth.
Ja, guten Tag, Herr Siebert.
Wir hören jetzt viel über den Stand der Corona-Pandemie in den europäischen Ländern, in den USA. Erfolgsmeldungen aus den Industrieländern Asiens, Schreckensberichte aus Brasilien. Um die Lage in den Staaten Afrikas ist es relativ ruhig. Gibt es dort weniger Kranke oder erfahren wir nur weniger darüber?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir auch nicht mit letzter Sicherheit beantworten können. Wir haben natürlich Zahlen auch in Bezug auf die Erkrankungen in Afrika. Aber ich rate dazu, diese Zahlen einfach mit Vorsicht zu genießen. Wir haben zwei Punkte, die man in den Blick nehmen muss. Zum einen ist die afrikanische Bevölkerung sehr, sehr jung. Durchschnittsalter von bis zu 25 Jahren vielleicht in der Bevölkerung.
Das heißt, die gehören in keine Risikogruppe.
Gehören nicht in die Risikogruppe, genau. Ne, wir wissen, dass junge Leute mit diesem Virus wesentlich besser umgehen können als ältere Bevölkerung zum Beispiel. Das ist der eine Punkt, der uns hoffnungsfroh macht. Der zweite Punkt ist, wir haben in einigen Ländern Afrikas, insbesondere Westafrikas, Erfahrungen mit dem Umgang von Epidemien. Ich nenne Ebola zum Beispiel. Und deshalb hoffen wir, dass auch in dem Kontext sozusagen man dort besser mit diesem Virus klarkommt. Aber ich sage auch ganz deutlich, die Gesundheitssysteme in Afrika sind natürlich noch viel anfälliger, fragiler als unsere Gesundheitssysteme. Die sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, mit einem so gefährlichen Virus letztendlich umzugehen. Das fängt ehrlich gesagt damit an, dass es nicht genug Möglichkeiten gibt, sich die Hände zu waschen mit sauberem Wasser und mit Seife, Schutzkleidung oder gar Diagnostika und überhaupt gar Therapiemöglichkeiten sind natürlich nur sehr, sehr, sehr gering vorhanden. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn, großartig mit Zahlen zu jonglieren, die eine sehr begrenzte Aussagekraft haben.
Jetzt gibt es ja eine Theorie, dass früher oder später dort auch so sein wird, dass es aber nur mit mehrmonatiger Verzögerung dort ankommt. Kann das sein?
Wir sehen im Moment tatsächlich, dass die Pandemie dort auch Raum greift. Wir bekommen im Moment ja gerade nochmal Meldungen zum Beispiel aus Südafrika. Und das Beispiel Südafrika lässt erkennen, dass es sich dort eben noch mehr als bei uns keineswegs nur um eine Gesundheitskrise handelt, sondern vielmehr auch um eine gravierende wirtschaftliche und eine gravierende soziale. Ich meine, das ist bei uns auch so. Unsere Wirtschaft liegt am Boden. Wir haben gestern erschreckende Exportzahlen der deutschen Wirtschaft bekommen, einen absoluten Zusammenbruch, so schlimm wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber in unseren Partnerländern in Afrika bedeutet ein Lockdown, dass die Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen. Und das bedeutet, dass sie, wenn sie als Tagelöhner unterwegs sind, eben das, was sie morgen zum Essen ausgeben müssen, heute nicht mehr verdienen können. Es gibt keine sozialen Sicherungssysteme, es gibt kein Kurzarbeitergeld oder sowas und das ist natürlich fatal.
Es gibt keine staatlichen Beihilfen, es gibt keine verbilligten Kredite.
Absolut. All das ist nicht da und so dramatisch und so furchtbar es sich das anhört, aber es ist tatsächlich so, man kann sich aussuchen, ob man dann an Covid-19 sterben will oder an Hunger und das ist wirklich furchtbar und das ist etwas, was uns nicht ruhen lassen darf und es uns ja auch nicht ruhen lässt.
Nochmal zurück zum Gedanken der Verzögerung, dass die Pandemie Afrika erst später erreicht. Diese Zeit könnte man doch nutzen, oder?
Ja, das ist richtig. Wir haben auch versucht zu unterstützen und zu helfen, Gesundheitssysteme noch zu ertüchtigen, Schutzmaterial zu liefern. Aber letztendlich, der afrikanische Kontinent ist ja riesig. Wir haben dort 1,2 Milliarden Menschen, die dort leben. Also dazu sagen, wir nutzen jetzt mal eben die Zeit und helfen mal eben in Strukturen, die ohnehin schwach sind, in Wirtschaftssystemen, die natürlich längst nicht so leistungsfähig sind wie hier. Das ist schon eine echte Herausforderung. Und nochmal, Lockdown bedeutet in Afrika eben etwas ganz anderes als hier bei uns. Lockdown bedeutet in vielen, vielen Bereichen Hunger. Und das ist etwas, was uns eben nochmal vor eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Dimension dieser Pandemie stellt.
Und um das nochmal klar zu sagen, viele der afrikanischen Länder sind tatsächlich ja auch in Lockdowns gegangen.
Absolut, so ist das, genau. Und viele der afrikanischen Länder machen aber jetzt wieder auf, wie zum Beispiel Südafrika, weil die Wirtschaft es wirklich nicht mehr aushält. Also weil die Menschen auch auf die Straße gehen, weil sie Hunger haben und weil sich hungernde Menschen natürlich nicht in ihren Wohnungen einsperren lassen. Das ist die verzweifelte Situation und deshalb ist unser Ansatz, wenn wir helfen, auf der einen Seite die Ertüchtigung der Gesundheitssysteme, dann aber auch Unterstützung bei der Wirtschaft und natürlich auch bei den sozialen Sicherungssystemen. Wir helfen jetzt da mit sozusagen bekannten und bewährten Instrumenten, also mit dem World Food Program zum Beispiel oder auch mit UNICEF oder auch mit Programmen UNDP, also der UN-Entwicklungsbereich. Oder aber auch mit der Weltbank, wo wir einfach versuchen, Hunger zu bekämpfen und den Menschen ganz grundsätzlich das Überleben zu ermöglichen.
Auch in Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es wankende Großunternehmen. Ich denke zum Beispiel an Ethiopian Airlines, die vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen wie europäische Fluggesellschaften. Gibt es da die Möglichkeit, auch für uns oder für die entwickelte Welt dort mit Kapital zu helfen, die über Wasser zu halten, weil sie eben Schlüsselindustrien oder Schlüsselunternehmen für einzelne Länder sind?
Ja, das sind Weltbankprogramme, die dann dort helfen, wo wir helfen in der Wirtschaft, ist dort, wo wir auch schon vor der Pandemie letztendlich zu Hause waren. Lassen Sie mich beispielsweise nennen Näherinnen, sowohl in Äthiopien als auch in Bangladesch, wo wir Mittel, die wir zunächst ganz anders eingeplant hatten, letztendlich umsteuern und zum Beispiel in Äthiopien Näherinnen die Möglichkeiten geben, über 5 Millionen Masken zu nähen. Mhm. Also wo man das Sinnvolle mit dem Praktischen sozusagen verbindet. Auf der einen Seite den Näherinnen ermöglicht, dass sie weiter ein Einkommen haben und damit auch ihre Familien versorgen können. Auf der anderen Seite diese dringend benötigten Schutzausrüstungen in diesem Land wirklich auch ein bisschen voranzubringen.
Ihr Minister, Ihr Ministerium hat ja gesagt, in dieser Phase brauchen wir mehr Geld. Wir müssen unseren Etat erweitern. Und er hat aber auch angekündigt, dass Sie innerhalb Ihres eigenen Etats 1 Milliarde Euro umschichten wollen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man jetzt ganz andere Sachen macht als ursprünglich geplant oder klebt jetzt auf bestehenden Projekten einfach das Corona-Etikett?
Naja, das bedeutet, dass ja bestimmte Maßnahmen einfach wegen der Pandemie im Moment nicht durchgeführt werden können, weil Lieferketten zusammenbrechen, weil es einen Lockdown gibt, weil es andere Umstände gibt, wo man irgendwelche Bauten zum Beispiel nicht auf den Weg bringen kann, wo Straßenbau da niederliegt, wo andere Dinge eben jetzt im Moment nicht umgesetzt werden können. Dieses Geld, was ja eingeplant ist und verausgabt werden soll, jetzt neu zu fokussieren und wirklich zu schauen, damit Hygieneprogramme zu finanzieren oder Informationskampagnen oder die Ausrüstung und Ausbildung von Gesundheitspersonal. Das ist es, was wir jetzt im Moment machen. Da konnten wir 1 Milliarde in unserem eigenen Haushalt aus solchen Mitteln, die im Moment nicht abfließen können, zusammenfassen und jetzt sozusagen neu programmieren. Und wir sind dann darüber hinaus mit einem Katalog an möglichen weiteren Maßnahmen im Umfang von 3 Milliarden Euro an den Bundesfinanzminister herangetreten und sind da in ausgesprochen guten Gesprächen und gehen davon aus, dass wir die dann auch noch nutzen können, um eben ganz gezielt zu helfen. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. In Tunesien zum Beispiel wollten wir, um Elektroinstallateure auszubilden, Solaranlagen zur Verfügung stellen. Das macht nun im Moment keinen Sinn. Diese Solaranlagen nehmen wir jetzt für die Notstromversorgung von 5 Krankenhäusern zum Beispiel. In Südafrika wollten wir mit VW zusammen eine Fabrik bauen. Das wird jetzt umgewandelt in ein Behelfskrankenhaus, sodass wir 4000 Krankenhausbetten und 800 Beatmungsgeräte zur Verfügung stellen können. In Kenia haben wir Geld zusammengesammelt und finanzieren jetzt mit 3,5 Millionen Euro Zehntausende von Corona-Tests. nichts. Also das sind so ganz praktische Dinge, wo wir sagen, wir machen jetzt zunächst das, wo es ganz, ganz dringend notwendig ist und nehmen unser Geld genau für solche Projekte.
Wir versuchen ja immer einen Blick in den Maschinenraum hier in dem Podcast. Ist das nicht wahnsinnig viel Arbeit, jetzt Geld von laufenden Projekten abzuziehen und neue Projekte vorzubereiten? Das sind ja oft Prozesse, die Monate oder auch Jahre in Anspruch genommen haben bei zurückliegenden Projekten, ehe man die überhaupt starten und finanzieren konnte.
Ja, das ist absolut viel Arbeit. Und ich bin auch einigermaßen stolz auf uns und ganz besonders auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Ministeriums.
Die stöhnen wahrscheinlich.
Also die arbeiten toll und super motiviert, muss ich wirklich sagen. Denn viele von denen sind ja auch im Homeoffice. Also wir arbeiten ja im Moment auch so ein bisschen unter erschwerten Voraussetzungen letztendlich. Und dass die das so schnell geschafft haben, also ich meine, wir waren im Februar, März schon mit den ersten 10 Millionen Euro auf dem Weg und haben da im Rahmen eines Sofortprogramms letztendlich geholfen. Und dann eben diese Umprogrammierung dieser Milliarde, wie gesagt, und aber auch die Entwicklung von schlüssigen Konzepten, die wir dem Finanzminister dann vorlegen müssen. Denn der gibt uns natürlich jetzt nicht mal einfach so, weil wir sagen, 3 Milliarden wäre eine schöne Zahl, sondern die müssen wir schon sehr dezidiert sagen, was wir denn damit letztendlich umsetzen wollen. Und das ist eine großartige, wirklich großartige Arbeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Ministerium. Und darüber hinaus will ich aber auch nochmal ein Dankeschön loswerden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil noch in den Partnerländern verblieben sind. Also der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und auch der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das sind zum Teil nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber zum Teil auch Deutsche, die dort geblieben sind und da weiterhelfen. Und das ist großartig.
Wann kommt der Schuldenerlass für die ärmsten Länder?
Ja, wir diskutieren international über diesen Schuldenerlass. Mein Ministerium ist eines, das diesen Schuldenerlass mit Nachdruck fordert. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin sich sehr stark gemacht hat in der G7-Runde, wo es zunächst mal um ein Aussetzen der Zinszahlungen gekommen ist. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und an den anschließend muss es weitere Diskussionen geben, tatsächlich für einen Schuldenerlass, denn es ist kaum zu vermitteln, dass Länder, die wirtschaftlich völlig am Boden liegen, unverschuldet durch die Covid-19-Pandemie, jetzt auch noch wegen der Schulden wirtschaftlich überhaupt nicht auf einen grünen Zweig kommen können.
Ich glaube, in Ihrem Sofortprogramm heißt es an irgendeiner Stelle, man müsse Globalisierung neu gestalten. Was kann man sich darunter vorstellen? Was meinen Sie damit?
Naja, es kommt schon auf eine weltweite Solidarität an. Das ist eine Pandemie, der wir gegenüberstehen. Und letztendlich besiegen wir Corona weltweit oder eben gar nicht. Dass wir uns da rausstehlen und dass wir glauben, wir müssen jetzt einfach nur darauf achten, dass es bei uns wieder besser läuft, so wird das nicht gehen. Und daher müssen wir tatsächlich nochmal erkennen, wir leben in einem globalen Dorf. Wir sind gemeinsam füreinander zuständig. Das, was die Agenda 2030 bedeutet, wo wir uns 2015 in Paris weltweit versprochen haben, aufeinander Acht zu geben und für ein besseres Leben zu sorgen, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil es uns sonst selbst auch nicht gut gehen kann. Und das wird dann irgendwann sehr konkret. Einmal mit Geld, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen, dann aber möglicherweise auch mit der Frage Ausgestaltung von Lieferketten. Also inwiefern sind wir denn jetzt dafür verantwortlich, in den in Anführungsstrichen reichen westlichen Ländern, unter welchen Bedingungen in unseren Partnerländern, in Afrika zum Beispiel, Produkte hergestellt werden, ob es jetzt Kakao ist oder Kaffee oder Coltan oder Kobalt.
Oder Textilien aus Asien.
Oder Textilien aus Asien, so ist das. Da müssen wir unsere Verantwortung tatsächlich erkennen und müssen schauen, was wir denn dazu beitragen können, dass Lebensbedingungen in unseren Partnerländern in der einen Welt tatsächlich besser werden.
Könnte man sagen, Deutschlands Gesundheit wird auch am Hindukusch verteidigt?
Wenn Sie das so ausdrücken wollen, dann kann man das gerne so machen. Aber es geht weit über den Hindukusch hinaus. Sondern es ist eben tatsächlich eine weltweite Frage. Dieses Virus kommt aus China und hat sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit über die gesamte Welt verbreitet. Und ich will noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Covid-19 ist genauso wie SARS oder wie MERS oder ehrlich gesagt auch wie Influenza eine Zoonose. Das ist eine Erkrankung, die von Tieren auf den Menschen übergegangen ist. Alte Bekannte wie Influenza, das ist immer schon so, auch mit gravierenden Folgen. Denken wir an die spanische Grippe, die diese Welt vor 100 Jahren inmitten des Ersten Weltkriegs ereilt hat. Die anderen Viren, die ich genannt habe, sind auf den Menschen übergesprungen von Tieren, weil Menschen immer weiter und weiter in unberührte Lebensräume von Tieren eingedrungen sind. Da kommen Menschen dann plötzlich mit Viren in Kontakt, mit denen sie vorher noch nie in Kontakt waren, wogegen es keine Immunität gibt. Das ist ja ein Grundproblem dieser Pandemie im Moment.
Ja.
Und da müssen wir wirklich überlegen, was können wir denn dagegen tun?
Also, aber die Erdbevölkerung wächst ja bekanntlich immer weiter. Also es gibt ja auch sozusagen eine offensichtliche Notwendigkeit für Menschen, sich neue Gebiete zu erschließen.
Ja, das will ich nicht völlig ausschließen, aber ich will auch sagen, wir haben ein gewaltiges Fortschreiten von Verwüstung. Wir haben durch den Klimawandel einen großen Verlust auch von fruchtbaren Böden. Wir haben die Degradation von Böden, weil wir sie falsch nutzen. Wir bewässern zum Teil falsch. Wir haben ein riesiges Potenzial durch innovative und gleichzeitig ressourcenschonende Landwirtschaft, die Produktion zu erhöhen. Da müssen wir letztendlich auch noch stärker herangehen. Und das ist es, was unser Haus, was das Bundesentwicklungsministerium zum Beispiel in seinen grünen Innovationszentren weltweit macht. Also wir müssen da an vielen verschiedenen Stellen letztendlich angreifen. Die Lösung kann jedenfalls nicht sein, wir zerstören möglichst viel Urwald, um möglichst viele Menschen zu ernähren. Denn damit würden wir eben auch noch die grüne Lunge unserer Erde zerstören und nicht nur die Gefahr von Zoonosen heraufbeschwören.
Zu diesem Stichwort, es gibt ja jetzt Berichte, dass in Brasilien beispielsweise die Brandrodung in dieser Zeit eher wieder zugenommen haben, weil staatliche Kontrolle oder insgesamt internationale Aufmerksamkeit auf diesem Thema nicht mehr so groß war. Beobachten Sie das auch?
Ja, das stimmt. Das ist aber nicht nur ein Problem von Covid-19, sondern insbesondere ein Problem einer demokratisch gewählten Regierung, die eine gänzlich andere Auffassung hat. Ja. Vom Schutz globaler Güter hat als wir. Wir sind da in sehr, sehr engagierten, sehr ernsthaften Dialog. Das ist eine riesige Herausforderung, das stimmt. Da gibt es unterschiedliche politische Auffassungen und nicht nur ein Gesundheitsproblem.
Genau, und auch einen anderen Zugang zum Gesundheitsschutz der eigenen Bevölkerung. Das ist ja
Auch das ist richtig. Das beobachten wir allerdings nicht nur in Brasilien, sondern auch in Nordamerika zum Beispiel und in anderen Ländern.
In vielen Ländern hatte sich trotz allem in den vergangenen Jahren manches verbessert. Es gibt weniger Hunger, es gibt mehr geimpfte Kinder, es gibt höhere Einkommen, wenn man jetzt die Lage weltweit insgesamt betrachtet. Droht jetzt ein großer Rückschlag für diese entwicklungspolitischen Fortschritte?
Ja, wir haben Sorge, dass das passieren wird. Das UN-Entwicklungsprogramm prognostiziert tatsächlich einen globalen Rückgang des sogenannten Human Development Index. Erstmals seit seiner Einführung im Jahr 1990. Also jedes Jahr ist es irgendwie nach vorne gegangen. Immer haben wir auch gerade bei ansteigender Weltbevölkerung Fortschritte verzeichnen können. Es gibt große Sorgen, dass das im Rahmen dieser Pandemie einen gewaltigen Rückschlag tatsächlich geben könnte. Auch das World Food Program hat Sorge, dass die Zahl der Hungernden nochmal gravierend ansteigen könnte, auch durch die Schwierigkeiten letztendlich an Saatgut zu kommen, aber natürlich auch durch die Frage des Lockdowns, durch die Frage der zerstörten Lieferketten. Das ist eine große, große Sorge, das stimmt.
Sie nannten vorhin schon das Stichwort Ebola. Wir haben Ebola erlebt, wir haben Zika erlebt, wir haben SARS erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es hat auch darüber hinaus Warnungen gegeben vor einer Pandemie, die sich letztlich genauso jetzt zuträgt. Hätte man diese Warnungen nicht früher ernst nehmen sollen? Hätte man das nicht auch in der Entwicklungspolitik früher berücksichtigen müssen, dass diese Gefahr besteht?
Tja, hätte man. Es gibt, um mal auf unser Land zurückzukommen, und ich bin Bundestagsabgeordnete, eine Drucksache aus dem Jahr 2013, in dem von einem solchen Coronavirus berichtet wird, pikanterweise, was sich möglicherweise als Pandemie entwickeln könnte. Das ist gelesen worden von den Fachpolitikern mit Sicherheit. Also es war ja nicht geheim, also die Presse hat davon auch Kenntnis nehmen können. Und dann ist es in irgendwelchen Schubladen verschwunden, weil auch drin steht, das ist ein Ereignis, was sich einmal alle 100 Jahre ereignen könnte. Und dann hat man so gedacht, naja, also da gibt es noch dringendere Erfordernisse, wo wir jetzt im Moment noch mehr den Fokus drauf legen müssen. Das heißt also, wir müssen tatsächlich nach dieser Pandemie schauen, was wir denn lernen können. Und eine Sache, die wir lernen müssen, ist tatsächlich, wir müssen besser vorbereitet sein. Wir müssen schauen, wie wir auch die Frage von Schutzausrüstung zum Beispiel, die Bevorratung von Medikamenten, wie wir da besser werden können. Woran wir jetzt im Moment intensiv ja arbeiten, ist es, Medikamente neu zu entwickeln im Bereich auch von internationalen Forschungskooperationen. Aber dann auch darüber nachzudenken, wenn denn mal ein Impfstoff gefunden sein sollte, wie können wir es denn gewährleisten, dass dieser Impfstoff dann auch tatsächlich gerecht verteilt wird, weltweit?
Genau, danach wollte ich Sie gerade fragen. Die Kanzlerin hat ja gesagt, Impfschutz ist Lebensschutz und dieser darf nicht davon abhängen, in welchem Land man lebt. Einsatzbereite Impfstoffe müssen in aller Welt bezahlbar, verfügbar und frei zugänglich sein. Ja. Wie soll das gehen?
Es gibt eine internationale Impfallianz, die 2000 ins Leben gerufen worden ist, Gavi mit Namen. Deren Aufgabe ist es, die Impfrate von Kindern in den ärmsten Ländern der Welt zu erhöhen und eben gleichzeitig einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Und Gavi, wo wir einer der großen Geber sind, Deutschland investiert jedes Jahr 1 Milliarde Euro in die globale Gesundheit. Damit sind wir weltweit der drittgrößte Geber. Gavi bekommt für uns für die nächste Finanzperiode von 21 bis 25 600 Millionen Euro. Und nochmal zusätzlich hat die Bundeskanzlerin zugesagt, 100 Millionen Euro, eben um genau dieses zu machen, dass wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stellt, dann auch den Zugang für die armen und ärmsten Länder genauso zu ermöglichen wie für uns selbst eben auch. Gavi hat da ganz gute Erfahrungen, die haben das schon mal gemacht, diesen Zugang zu ermöglichen beim Pneumokokkenimpfstoff und darauf bauen wir jetzt auf.
Die Anschubfinanzierung für die Impfallianz Gavi in Höhe von 700 Millionen Dollar, die kam damals von der Gates-Stiftung. Heute ist Bill Gates einer der Buh-Männer auf den Demos gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Gibt es etwas, das Ihnen an der Tätigkeit der Stiftung nicht gefällt?
Wir haben zum Teil andere Vorstellungen vom Aufbau von Gesundheitssystemen, ehrlich gesagt. Gavi, hatte ich gesagt, Infektionserkrankungen bei Kindern, ein zweiter großer Fonds, wo Bill und Melinda Gates auch sehr, sehr engagiert sind, das ist der Global Fund. Das ist ein großes Finanzierungsinstrument gegen die Krankheiten Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS. Und gerade wenn es um diese Erkrankungen geht, da zählen in amerikanischer Manier sozusagen, wie viele Erkrankungen konnten verhindert werden, wie sind die Todesraten gesunken und zwar nur für diese eine Erkrankung. Das ist sicherlich ein Weg, den man gehen kann. Wir in Deutschland haben mehr die Vorstellung, dass es Sinn macht, einmal Krankheiten natürlich gezielt zu bekämpfen, aber darüber hinaus Gesundheitssysteme stark zu machen, resilient zu machen, widerstandsfähig zu machen, um eben nicht nur eine Erkrankung in den Blick zu nehmen, sondern insgesamt die Widerstandskraft von Gesundheitssystemen, von Menschen letztendlich zu erhöhen. Das sind aber Diskussionen, die wir miteinander führen. Ich selber habe mit Melinda Gates zum Beispiel über diese Frage gesprochen und hatte den Eindruck einer sehr aufgeschlossenen, sehr gut informierten, sehr konstruktiv agierenden Gesprächspartnerin. Und ehrlich gesagt, das ist privates Geld, was zum Nutzen aller, zum Gemeinwohl letztendlich zur Verfügung gestellt wird. Die müssten das nicht, das Ehepaar Gates. Ich bin dankbar, dass Sie das tun. Und wenn Sie das nicht tun würden, würde ein großer Teil der weltweiten Gesundheitsfinanzierung letztendlich wegfallen. Und das wäre nicht zu verantworten.
Hat denn jetzt Corona auch über die eigentliche Covid-19-Erkrankung hinaus negative Folgen für die Gesundheit in Entwicklungsländern?
Ja, unbedingt. Wir sprechen über sogenannte sekundäre Schäden der Covid-19-Pandemie. Wir haben bereits über Gavi gesprochen und darüber, dass dort Kinder geimpft werden, zum Beispiel gegen Masern oder gegen Gelbfieber oder gegen Polio oder gegen andere Erkrankungen. Und durch den Zusammenbruch letztendlich von Lieferketten, durch den Lockdown kommt es eben nicht mehr dazu, dass gegen diese Erkrankungen geimpft werden kann. Und von daher gibt es die große Befürchtung, dass diese Erkrankungen, diese Infektionen einen neuen Aufschwung letztendlich erleben, dass es mehr auch Tuberkulose-Erkrankte und Tote geben könnte. Dasselbe gilt für Malaria. Und von daher ist es unbedingt notwendig und erforderlich, dass wir eben auch diese Impfprogramme, diese Behandlungsprogramme weiterführen, damit es dort in der geschwächten Bevölkerung nicht ein neues Aufflammen von diesen altbekannten Infektionen gibt.
Danke. Das war Maria Flachsbart. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Fragen und ich hoffe sehr, dass wir durch diesen Podcast nochmal das Verständnis dafür wecken können, dass uns ganz sicher die Pandemie hart getroffen hat, aber dass es noch andere Menschen auf dieser Welt gibt, die Überzahl von Menschen auf dieser Welt, die durch diese Pandemie noch ganz anders und noch wesentlich härter getroffen werden.
Ich werde mich hier in den nächsten Wochen mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten und ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.